SWR 2 Wissen.
Die Grenzen des Erlaubten. Menschenrechte für Tiere. Vom Untertan zum Mitgeschöpf. Von Klaus Wilhelm.
Stellen Sie sich das mal vor. Eine Stadt in der fernen Zukunft. Auch Schafe bewohnen den Ort, bewegen sich frei über Grünflächen, dürfen aber nicht überall rein. Für Unterkunft ist gesorgt. Dafür leisten die Tiere den Menschen Gesellschaft, mähen das Gras, sorgen für Dung, respektive Dünger für die Gärten. Ihre Wolle wird verkauft, der Ertrag für sie in eine Krankenkasse einbezahlt oder an einen Rechtsbeistand überwiesen. Stellen Sie sich das mal vor. Alle Tiere, die wir domestiziert haben, nicht nur Schafe, auch Hunde, Katzen, Rinder, Schweine, Ziegen, Hühner, Puten, Gänse, Enten, Kaninchen, erhalten eine Staatsbürgerschaft. Sie wären deshalb noch keine mündigen Bürger mit allen dazugehörigen Rechten und Pflichten, sondern, ähnlich wie Kinder, die Staatsbürger sind, aber auch nicht wählen dürfen. Zum Beispiel. Aber mit einem Recht auf territoriale Souveränität und Selbstbestimmung. Mit einem Recht auf angemessene Unterkunft, Nahrung und medizinische Versorgung. Auch für einwandernde Tiere wie Füchse, Biber, Waschbären, Spatzen, Ratten. Selbst Ratten. Stellen Sie sich das mal vor.
Politische Bürgerrechte für Tiere. Simpel, provokant, weit weg, aber einer der jüngsten Vorschläge in der Tierethik. Der Ethik um die Rechte und den Schutz des Tieres. Ein Feld, das gepflastert ist mit Fallstricken und widerstreitenden Meinungen.
Es sind spannende Ansätze meines Erachtens, die momentan natürlich ein bisschen utopischen Charakter haben, aber trotzdem, Utopien hat immer auch die Funktion, Gegenwart reflektieren zu können, also mit der Utopie die Gegenwart zu reflektieren.
Herwig Grimm ist Philosoph und Professor am Messerli-Forschungsinstitut der Veterinärmedizinischen Universität Wien. Eine außergewöhnliche Einrichtung, in der Tierärzte, Verhaltensbiologen und Philosophen gemeinsam die vielfältigen Beziehungen zwischen Mensch und Tier untersuchen. Samt der tierethischen Fragen, die sich dabei zwangsläufig stellen.
Die Gegenwart. Allein in Deutschland züchten, mästen und töten wir jährlich 750 Millionen Nutztiere, um uns zu ernähren, obwohl wir ohne Fleisch nicht verhungern würden. Wir halten uns 33 Millionen Streicheltiere. Wir experimentieren jährlich mit 3 Millionen Mäusen, Ratten und anderen Tieren in Versuchen zu Forschungszwecken.
Ja, rechtlich müssen Sie das in Österreich und Deutschland. Sie müssen es als Mitgeschöpf thematisieren und auch anerkennen. Allerdings, dabei ist dem Aus kein Faden, aber wenn Sie sich anschauen, wie wir mit Tieren umgehen, sind das natürlich, ich würde mal sagen, nicht einmal Untertanen.
September 2014. In Tübingen demonstrieren Tierschützer gegen Experimente mit Affen im Max-Planck-Institut für Kybernetik. Sie haben einen Pfleger eingeschleust, der Fotos blutender Versuchsaffen aufnahm. Die Tierschützer der Soko Tierschutz und ihr Anführer Friedrich Mülln emotionalisieren die Debatte.
Heute fand die 3. Großdemo gegen Tierversuche statt. Wieder hier in Tübingen am Tatort Max-Planck-Institut für Biokybernetik, wo die Affen leiden, gelitten haben und unsere Undercover-Recherche rechtswidrige Forschung belegt hat.
Die Max-Planck-Gesellschaft und ein Sachverständiger bescheinigen dem Institut, gemäß dem Tierschutzgesetz gehandelt zu haben. Doch die Lage eskaliert. Die Forscher werden sogar bedroht. Die Staatsanwaltschaft rückt ein und beschlagnahmt Material. Und die Debatte um Tierversuche wird wieder einmal heftig geführt. Die baden-württembergische Wissenschaftsministerin Theresia Bauer.
In welchem Umfang brauchen wir tierexperimentelle Forschung auch in Zukunft? Und setzen wir die richtigen Standards und zeigen wir den nötigen Respekt vor der Kreatur? Diese Diskussion hat nicht nur etwas mit Tübingen zu tun. Und ich bin mir sicher, dass wir überwinden müssen die große Emotionalität und dieses Schwarz-Weiß-Denken ganz oder gar nicht. Der Weg wird einer sein, besser abzuwägen und abzuschichten, wo brauchen wir Tierversuche, was können wir tun, um das Leid zu begrenzen. Aber gerade die biomedizinische Entwicklung wird auch in Zukunft, davon bin ich überzeugt, es notwendig machen, dass tierexperimentell geforscht wird.
Tierversuche gehören!
Abgeschafft!
Tierversuche gehören!
Abgeschafft!
Und wann?
Jetzt!
2. Mai 2015. Das Max-Planck-Institut kündigt an, die Versuche an Affen einzustellen und künftig nur noch an Nagetieren zu forschen.
Grundsätzlich, die Mensch-Tier-Beziehung fußt eigentlich darauf, dass wir Tiere instrumentalisieren. Jede Mensch-Tier-Beziehung hat einen Nutzen. Wir halten Tiere nicht ohne Grund, egal wo. Also auch wenn es ein Streicheltier ist, wenn ich einen Hund halte, dann erwarte ich mir auch eine bestimmte Bereicherung meines Lebens zum Beispiel. Oder wenn ich einen Goldfisch halte, dann hat der für mich einen ästhetischen Wert, was weiß ich. Ja. Die Frage ist aber, wie weit gehen wir in dieser Instrumentalisierung? So würde ich ansetzen. Da gibt es unterschiedliche Traditionen.
Dies sind die Körper derer, die Opfer unserer Tierausbeutungsindustrie wurden. Derer, die nie eine Chance hatten und deren Lebenswillen in unserer Gesellschaft kein Gehör findet.
Eine PR-Aktion der Tierrechtsorganisation PETA vor dem Brandenburger Tor in Berlin.
Diese Tiere wurden geboren, nur um getötet und dann verspeist und vergessen zu werden.
Aktivisten bahren tote Körper von Tieren auf, gestorben, die aus den Kadavertonnen der Intensivtierhaltung in Deutschland stammen.
Für ein Frühstücksei, für ein Fischfilet, für ein Glas Milch.
Mehr als 55.000 Mal wurde dieses Video auf YouTube angeklickt und dort natürlich kontrovers kommentiert.
Bin eigentlich ein sehr gelassener Mensch, doch beim Thema Tierleid könnte ich explodieren.
Schreibt ein Nutzer namens Alexander. Ein anderer, Martin, widerspricht.
Tiere zu essen ist doch vollkommen in Ordnung. Wo ist das Problem? Solange man nicht zu viel isst, ist es okay für die Umwelt, für Gesundheit etc.
Gott hat Tiere für uns Menschen erschaffen. Wir müssen gut mit ihnen umgehen. Jedoch vegan zu leben ist keine Lösung.
Lutscht an euren Karotten rum, aber lasst uns Monster in Ruhe unser Fleisch essen. Akzeptanz ist hier das große Wort.
Schließlich meldet sich Nutzerin Sabrina.
Mir kommen einfach nur die Tränen.
Rückblick.
Haben Tiere Gefühle, Empfindungen, Gedanken? Oder sind es einfach lebende, aber unbeseelte Dinge? Schon seit Jahrhunderten denken Philosophen über diese Fragen nach. Vor allem die Größten der Zunft prägten im 17. und 18. Jahrhundert das Bild vom Tier, das bis Mitte des 20. Jahrhunderts dominieren sollte.
Der berühmte französische Philosoph René Descartes billigt Tieren zwar durchaus eine körperliche Seele und körperabhängiges Sinnesempfinden zu, aber das ändere nichts daran, dass sie ausschließlich materielle Lebewesen ohne unsterbliche Seele sind. Entsprechend hält Descartes es für kein Verbrechen, Tiere zu töten, zu essen und an ihnen Experimente durchzuführen. Und für den großen Philosophen Immanuel Kant war klar, insofern Tiere sich nicht selbst mit Hilfe der Vernunft Zwecke setzten, haben sie nur einen relativen Wert, als Mittel, und heißen daher Sache, wohingegen vernünftige Wesen Personen genannt werden. Nicht einmal Charles Darwin änderte dieses Bild grundlegend, und das, obwohl seine Evolutionstheorie ja gerade das Gegenteil implizierte, nämlich, dass der Mensch mit den Affen verwandt ist und alle anderen Tiere in einem weit verästelten Stammbaum untereinander auch. Der Mensch ist, biologisch betrachtet, ein Tier mit einer besonderen Entwicklung, aber nichts fundamental anderes als ein Tier. Doch aus dieser Erkenntnis folgte lange Zeit nichts. Erst in den 1970er Jahren leitete der australische Philosoph Peter Singer eine Debatte ein, die seitdem nicht abebbt, wie die Berliner Philosophin und Tierrechtlerin Friederike Schmitz betont.
Peter Singer hat gesagt, als Utilitarist, wir müssen bei ethischen Entscheidungen die Interessen aller Betroffenen berücksichtigen. Tiere haben auch Interessen, also müssen wir ihre Interessen gleichberechtigt mit den Interessen der betroffenen Menschen abwägen. Und dann kommt raus, dass zum Beispiel es nicht ethisch zu rechtfertigen ist, die wesentlichen Interessen von Tieren, wie das Interesse nicht zu leiden, zu verletzen, nur um triviale Interessen von uns, wie das Interesse an Fleisch, zu befriedigen.
Wenn man die biologisch-geistigen Fähigkeiten zum Maßstab macht, argumentierte Singer, verdienen erwachsene Menschenaffen mindestens denselben Schutz wie dreijährige Kinder. Auch müssten Primaten die gleichen Menschenrechte zugebilligt werden wie geistig behinderten Menschen. Diese Sicht mündete in der These, Tiere haben unverletzliche Grundrechte auf Leben, Freiheit und Unversehrtheit. Denn
Menschen haben Grundrechte nicht aufgrund irgendeiner Eigenschaft, die nur Menschen haben. Solche Begründungen funktionieren alle nicht. Sondern der Grund, warum wir Menschenrechte haben, ist, dass wir Subjekte eines Lebens sind, also dass wir bewusste, empfindende Subjekte sind. Genau das sind aber Tiere auch, also müssen sie auch entsprechende Grundrechte haben. Also es lässt sich quasi keinen Unterschied festmachen zwischen Menschen und Tieren, mit dem man begründen könnte, dass Menschen Grundrechte haben und Tiere nicht.
Daraus folgt:
Wir sollten fühlende Individuen, also andere empfindungsfähige Tiere, nicht zu unseren Zwecken nutzen und töten. Das heißt, wir sollten die Tierhaltung zur landwirtschaftlichen Produktion und die Tierversuche und auch Tiernutzung zu Unterhaltungszwecken etc. pp. Abschaffen.
Verhaltensbiologen haben immer wieder Belege dafür gefunden, dass Tiere in der Tat mit vielen Fähigkeiten an den Menschen heranreichen. Allenfalls quantitative Unterschiede trennen Menschen und zumindest die anderen Wirbeltiere, Fische, Reptilien, Vögel, Säugetiere. Das zeigen unzählige Studien. Tiere sind hochintelligent, kognitiv versiert. Der Schimpanse mehr als die Forelle, der Rabe mehr als der Gecko. Auch manche Individuen mehr als andere. Wirbeltiere zeigen ein breites Gefühlsspektrum, von der simplen Angst bis zur Freude, Trauer und Mitgefühl und Schmerz. Einige Wirbeltiere planen zukünftige Handlungen. Sie benutzen Werkzeuge. Sie kommunizieren versiert und beherrschen sogar basale Regeln von Grammatik. Sie erfinden neue Verhaltensweisen, lernen neue Dinge und geben sie an die nächste Generation weiter. Sie sind Großmeister der sozialen Interaktion, versetzen sich in andere hinein, kooperieren, helfen in Not geratenen Artgenossen und entwickeln füreinander Sympathie oder auch Abneigung. Sie besitzen Persönlichkeit. Tiere der gleichen Art entwickeln sogar unterschiedliche kulturelle Angewohnheiten. So geben Schimpansen in Westafrika die Tradition des Nüsseknackens an ihre Jungen weiter. Nicht genetisch. Und die Schimpansen Ostafrikas tradieren die Gabe, mit Stöcken nach Ameisen zu angeln.
Diese Verhaltensmuster sind in der Fülle genommen sehr stark ethisch aufgeladen. Das heißt, sie haben Implikationen für die Frage, wie wir solche Tiere, mitfühlende, mitdenkende, selbstbestimmte, zu eigenen Entscheidungen, zu alternativen Abwägungen fähige Lebewesen behandeln.
Sagt der Zoologe Ludwig Huber, ebenfalls vom Messerli-Forschungsinstitut. Aus diesen Erkenntnissen leitet unsere Gesellschaft samt ihrer Bürger ab, das Tier gehört geschützt. Und setzt das um in ihrem juristischen System, zum Beispiel im Tierschutzgesetz.
Nichtsdestotrotz ist das Ziel Tierschutz immer eines, das auch eingeschränkt werden kann und auch eingeschränkt wird. Und das sehen Sie zum Beispiel eben an der Stelle, wo man sagt, ja, wir dürfen Tiere verwenden für wissenschaftliche Zwecke, aber nur unter bestimmten Bedingungen. Dass diese Kompromisshaftigkeit wird da recht schön ausgedrückt eigentlich. Und diese Bedingungen, unter denen man Tiere verwenden darf und kann, die sind relativ differenziert, eben wie zum Beispiel vorgeschrieben, dass man nur Tiere verwenden darf, wenn es keine andere Möglichkeit gibt und nur so viele Tiere verwenden darf, wie unbedingt nötig sind. Und die Tiere, die verwendet werden, dürfen nur so verwendet werden, dass sie möglichst wenige Belastungen haben. Das sind noch immer genug Belastungen, braucht man keine Sorge haben.
Der wortgewandte Niederösterreicher betreibt angewandte Tierethik, wie er sagt. Das heißt, anders als Tierrechtler mit ihrer fundamental oppositionellen Haltung, sucht er nach immer tiefer greifendem Tierschutz im bestehenden System. Es gibt viel zu tun für ihn, denn das Credo von der geringen Belastung der Tiere interpretieren wir nach Gutdünken. In der Massenhaltung von Nutztieren bis zum Extrem. Da werden männliche Ferkel nur wegen ihres Geschlechts ohne Betäubung kastriert. Da sind Tiere so hoffnungslos unterfordert, dass sie sich gegenseitig die Schwänze abbeißen. Und so eng ineinander gepfercht, dass von Art, geschweige denn tiergerechter Haltung, keine Rede sein kann.
Und da, glaube ich, muss man sich als Gesellschaft natürlich auch die Frage stellen, ob wir es uns leisten können, nämlich in moralischer Hinsicht, Tiere auf eine Art und Weise zu halten, die in vielen Bereichen fraglich ist, möchte man nicht sagen immer und überall, aber doch so, was das Flächenangebot in industrieller Tierhaltung betrifft, was das Beschäftigungsangebot in industrieller Tierhaltung betrifft, da glaube ich, gibt es schon gerade in der Mast von Geflügel oder Schweinen, also gibt es viel Luft nach oben und wirklich auch einen Bedarf zu verbessern.
Dummersdorf bei Rostock, Forschungsinstitut für die Biologie landwirtschaftlicher Nutztiere, Experimentalanlage Schwein. Hier arbeiten Forscher daran, das Wohlbefinden von Schweinen in der konventionellen Haltung zu verbessern. Im Sinne der sogenannten Animal Welfare.
Eine weitere Spielart der Tierethik. Sie fordert, dass grundlegende Bedürfnisse der Tiere erfüllt sind. Nahrung, Wasser, Temperatur, Gesundheit. Keine negativen Emotionen wie dauerhafte Angst. Dafür positive im Sinne des Wohlbefindens. Geistige Unterforderung von Schweinen ist eines von vielen Problemen in der konventionellen Landwirtschaft. Die Wissenschaftler haben eine Methode entwickelt, wie sie den Grips der Tiere in der alltäglichen Haltung animieren. Etwa bei der Fütterung von Zuchtsauen in diesem Stall.
Der Name wird auch immer noch mal wiederholt, wenn sie fressen, auch wenn sie das schon gelernt haben.
Ein Schwein hört seinen Namen, Gloria, öffnet daraufhin die Tür zu seiner Futterbox, geht rein und frisst seine Ration. Klingt wenig spektakulär, ist es aber nach Ansicht der Biologin Sandra Düppjan. Es handelt sich nämlich um eine sogenannte Aufruffütterung.
Das hier ist die Aufruffütterung. Aufruffütterung eben im Vergleich zu einer Abruffütterung, wo eben jedes Tier individuell seine Futtermenge abrufen kann, über den Tag verteilt. Haben wir hier das Ganze erweitert. Die Tiere können nämlich nur dann fressen, wenn sie vorher gerufen wurden, also aufgerufen wurden mit ihrem individuellen Namen. Den lernen sie am Anfang darüber, dass immer dann, wenn sie Futter bekommen, wird ihr Name ihnen vorgespielt über einen Lautsprecher, der in der Futterstation angebracht ist. Und dann gehen wir eben hin, wenn die das erfolgreich verknüpft haben, Futter hat irgendwas mit diesem Namen zu tun, dann ruft man erst, spielt den Namen also ab. Dann muss das Tier wissen, jetzt kann ich hingehen zu der Futterstation und die Tür wird aufgehen, ich kann reingehen und meine Futterportion fressen.
Was hat das mit dem Wohlbefinden der Tiere zu tun?
Das hat was mit Wohlbefinden zu tun, insofern als wir dadurch letztlich auch die Fähigkeiten und die Bedürfnisse der Tiere besser erfüllen. Die Tiere können lernen. Ein Schwein muss auch in freier Wildbahn, also ein Wildschwein, immer eigentlich lernen, wie komme ich am besten an Futter. Und das ist ja in der praktischen Haltung an sich überhaupt nicht mehr gefordert. Das ist aber was, was die Tiere eben auch gerne machen.
Durch die Methode geht es sehr gesittet zu im Stall. Die Tiere streiten nicht ums Futter. Sie wirken entspannt und gelassen. Im Gegensatz zu Schweinen in einem herkömmlichen Stall.
In einem Versuch, das war nicht mit tragenden Sauen wie hier, sondern mit Mastschweinen, haben wir tatsächlich auch zeigen können, dass die Tiere, die eine Aufruffütterung haben, erstens entspannter sind in anderen Testsituationen, aber auch eine bessere Immunantwort haben bei einer Entzündung. Also die Gesundheit ist bei denen besser und sie zeigen weniger Verhaltensstörungen. In dem Fall war das sogenannte Bellynosing, also dieses Besaugen und Bearbeiten der Bauchseite von Artgenossen, was teilweise halt zu schweren Entzündungen führen kann bei dem Tier, das da besaugt wird. Das ist eben deutlich weniger bei Tieren, die eine Aufruffütterung haben und die Fleischqualität ist auch verbessert.
Prinzipiell sei das System reif für die Praxis im konventionellen Schweinestall, meint Sandra Düppjan. Doch sind derlei Maßnahmen mehr als Schönheitsreparaturen in einem System, das von Grund auf krankt und das Tier nur als Teil einer industriellen Produktionskette betrachtet?
Unser Ziel ist schon, Forschung zu betreiben unter Bedingungen letztlich der konventionellen Haltungssysteme. Das ist einfach, der Marktanteil von Bio ist so gering, dass man schon eigentlich mehr erreicht, beziehungsweise für mehr Tiere was erreicht, wenn man eine Verbesserung letztlich entwickelt, die eben für die konventionelle Haltung funktioniert.
Diese Verbesserungen würden das Endprodukt, Fleisch und Wurstwaren, aber teurer machen. Der Verbraucher müsste mitziehen. der Verbraucher und seine Moral gegenüber dem Tier. Trotz Zuwächsen in jüngster Zeit leben nach einer repräsentativen Umfrage nur 3,5% der Deutschen vegetarisch. Viele von ihnen essen dabei Eier und Milchprodukte. Die Zahl der Veganer, sie verzichten auf jegliche Lebensmittel vom Tier, dürfte derzeit die 1%-Hürde nicht nehmen. Im Umkehrschluss heißt das, 99% der Bevölkerung essen tierische Produkte, fast alle von ihnen Fleisch. Die allermeisten sogar tierische Produkte, die aus der konventionellen Tierhaltung stammen. Und doch bezeichnen sich, Umfragen zufolge, die meisten Deutschen als tierlieb. Judith Benz-Schwarzburg, ebenfalls Philosophin am Messerli-Institut in Wien, weiß vom Entfremdungsprozess zwischen dem Verbraucher und dem Produktionsprozess tierischer Produkte.
Ich glaube, dass viele Menschen zumindest, wenn sie einen kurzen Moment innehalten oder die ein oder andere Reportage über Schlachtung, Tiertransporte, Intensivtierhaltung sehen, dann doch eigentlich eine Ahnung haben und dennoch die Produkte kaufen. Und da ist jetzt wieder ganz interessant, dass das Absprechen von Leidensfähigkeit, aber auch das Absprechen von komplexen soziokognitiven Fähigkeiten eine Rolle spielt bei diesem Prozess. Und zwar gibt es psychologische Studien, die ganz schön zeigen, dass Menschen genau denjenigen Tieren, die sie essen wollen, also den klassischen Nutztieren, komplexe kognitive Fähigkeiten absprechen. Das heißt, wir reden dumm, was wir essen wollen.
Was, meint die Philosophin, die Bedeutung der Kognition bei Tieren und deren Erforschung unterstreicht? Judith Benz-Schwarzburg hat sich intensiv mit den soziokognitiven Fähigkeiten von Tieren beschäftigt. Simpel gesagt, mit ihrer Intelligenz. Und ob sie sich in Artgenossen hineinversetzen können, was als eine der komplexesten Leistungen überhaupt gilt im Sozialleben. Außerdem Menschen schaffen das auch einige Tierarten. Insgesamt sind Wirbeltiere bis hinunter zu Fischen smarter, als der Mensch über Jahrhunderte gedacht hat. Die Kognition spielt in der Betrachtung des Mensch-Tier-Verhältnisses für die Philosophin deshalb eine entscheidende Rolle. Denn intelligente Tiere hätten höchstwahrscheinlich auch komplexe psychische Bedürfnisse, exploratives Verhalten, soziale Interaktion und so weiter. Sie lassen sich in Gefangenschaft meist nicht artgerecht erfüllen. Selbst bei höchsten Standards der Animal Welfare und der Vermeidung von Leid bei der Haltung.
Und ich glaube, um Ihre Frage zu beantworten, dass wir da tatsächlich nicht alles machen dürfen, was wir tun.
Zum Beispiel Menschenaffen und andere Affen in der Forschung zu verwenden. Tiere im Zoo zu halten, Delfine für therapeutische Zwecke einzusetzen, Schweine und andere Nutztiere in der Nahrungsmittelproduktion, Katzen im Haus einzusperren. Derlei intelligente Tierarten mit komplexen Verhalten, plädiert Frau Benz-Schwarzburg, seien Subjekte im strengeren Sinne. Sie sollten unveräußerliche Rechte bekommen, ein Recht auf körperliche Unversehrtheit, auf Freiheit und auf Leben.
Im Moment haben wir eine strenge Trennungslinie zwischen Mensch und Tier. Generell, wenn wir jetzt zum Beispiel die großen Menschenaffen mit dazuzählen zu der moralischen Gemeinschaft, in die auch der Mensch gehört und wo wir bestimmte sehr starke Schutzrechte zugestehen, dann muss diese Grenze, wenn sie auf Kognitionsargumenten basiert, sicher eine sein, die grundsätzlich offen ist für jede andere Tierart, bei der ähnliche, vergleichbare, komplexe Fähigkeiten vorkommen. Vielleicht sogar für jede Tierart, wo wir es noch nicht wissen, weil im Zweifelsfall für den Angeklagten gilt und wir vielleicht lieber vorsichtig sein sollten, was wir tun, wenn wir nicht wissen, was die Forschung uns in den nächsten 10 bis 20 Jahren noch zeigen könnte.
Ein Recht auf Leben. Dürfen wir Tiere töten? Und falls ja, wann?
Warum sollte die Tötungsfrage sich nicht stellen? Bei Menschen stellt sie sich doch auch. Liefern Sie mir erstmal einen Grund dafür, warum es beim Tier nicht auftauchen sollte. Also ich finde irgendwie, dass Menschen, die der Meinung sind, dass sich die Tötungsfrage nur bei Menschen stellt, eigentlich darlegen müssten, warum das so sein sollte und warum sie sich beim Tier nicht stellt. Man kann jetzt natürlich so argumentieren, dass Mensch und Tier eben grundsätzlich verschieden sind, weil das Tier hat kein Wissen über die eigene Zukunft, kein Interesse am Weiterleben, es ist kein Subjekt, was auch immer sie da bringen. Aber alle diese Dinge werden eben zunehmend, meiner Meinung nach, durch die Kognitionsforschung auch in Frage gestellt.
Nach den herrschenden Paradigmen der angewandten Tierethik, der Animal Welfare, ist das zentrale Kriterium für den Umgang mit Tieren die Vermeidung von Leid. Doch nun folgendes Gedankenexperiment.
Eine Gruppe Jugendlicher fängt eine Katze. Einer der Jugendlichen steigt auf eine Mauer und springt der Katze auf den Kopf. Einfach so. Die Katze ist sofort tot. Sie wurde nicht gequält. Sie hat nicht gelitten.
In einem moralischen System, in dem nur die Leidvermeidung eine Rolle spielt, wäre dieses Verhalten nicht verwerflich. Die meisten Menschen jedoch würden es intuitiv verurteilen. Für Benz Schwarzburg ein Beleg dafür, dass wir uns bei jeder Tiernutzung immer Fragen stellen müssen, die darüber hinausreichen, wie wir die Nutzung von Tieren mit möglichst wenig Leid gestalten können. Es muss, wie es das Tierschutzgesetz auch vorsieht, stets einen vernünftigen oder hinreichenden Grund geben, um ein Tier zu töten. Nur Leid zu vermeiden genüge nicht. Doch was ist ein hinreichender Grund?
Ich finde diesen hinreichenden Grund sehr wichtig für alles, was wir tun. Also ich zum Beispiel würde eigentlich verlangen, dass jemand einen guten Grund haben sollte, einen Mensch oder ein Tier zu töten. Und allein der Wunsch, Fleisch zu essen, weil es mir schmeckt oder weil ich das ästhetisch irgendwie mag, würde mir jetzt zum Beispiel nicht ausreichen, um eine Tötung zuzulassen. Und das würde auch bei Menschen auf gar keinen Fall so gelten.
Herwig Grimm, der Chef von Judith Benz Schwarzburg, sieht das pragmatischer. Die Tötung von Tieren hält er in der Nahrungsmittelproduktion dann für gerechtfertigt, wenn gewisse Standards in der Haltung gegeben sind. Nämlich dann, wenn die Tiere nicht leiden und die Haltungsbedingungen vertretbar seien. Was die konventionelle Tierproduktion eben nicht leistet. Die biologische Landwirtschaft in seinen Augen sehr wohl. Insofern hat jeder Mensch selbst in der Hand, Tierleid zu reduzieren. Nicht als Konsument, wie er sagt, sondern als Bürger. Denn der Konsument trifft im Supermarkt eine komplett rationale Entscheidung. Er entscheidet sich meist für das günstigste Produkt.
Was wir leider zu wenig meines Erachtens in der Debatte haben, dass all die Leute, die an dieser Nahrungsmittelkette dranhängen, Konsumenten, Produzenten, Handel und auch Veterinärmediziner, dass alle diese Leute gesellschaftliche Verantwortung tragen, nämlich als Bürger, und sind auch aufgerufen, eine Gesellschaft weiterzuentwickeln, was Mensch-Tier-Beziehung betrifft. Ich für mich habe diese Entscheidung getroffen, dass ich sage, ich lege bei meinem Konsumverhalten einen größeren Wert auf die Haltungsbedingungen, dass die gut waren bei den Tieren, und deswegen kaufe ich, wenn ich Tiere kaufe, dann halt biologisch gehaltene. Das heißt auch mehr Flächenangebot, Stroh, Tageslicht, das sind ja alles Dinge, die sich unmittelbar daran knüpfen.
Grimms Berliner Kollegin verzichtet, ganz getreu ihrer radikalen Tierrechtsposition, komplett auf tierische Produkte. Wie viele junge Menschen, vor allem in Großstädten, vegan ist in gewissen Kreisen hip.
Ich glaube nicht, dass unsere Kultur irgendwie kaputt geht, wenn wir keine Currywurst mehr essen.
Einstweilen erscheinen die Positionen der pragmatischen und der radikalen Tierethik kaum vereinbar. Doch es braucht beide Strömungen, um mehr im Sinne des empfindsamen Wesens Tier zu erreichen. Und es braucht Bürger, die sich bewusst mit dem Thema auseinandersetzen. Von ihnen gibt es letzten Endes noch viel zu wenige.